Wunderbar, dann fangen wir auf die Sekunde an. Was ich heute vorhatte, sind drei Punkte. Also zum einen würde ich gerne die Hausaufgabe des ersten Blattes ein bisschen besprechen. Dann würde ich gerne vom zweiten Blatt eine Curry-Howard-Aufgabe noch machen, die ich beim letzten Mal vergessen habe. Das ist nämlich genau die auf der letzten Seite. Und dann ein bisschen eine Einführung ins dritte Kapitel geben und ein bisschen die Begriffe aus der Vorlesung wiederholen. Fangen wir am besten an mit Blatt 1, Hausaufgabe. Blatt 1, also Hausaufgabe. Und zwar, was man machen sollte, also ich werde die nicht komplett durchrechnen, nur so ungefähr durchsprechen. Man hatte dieses Termersetzungssystem gegeben, in dem es alle möglichen Reduktionen gab, wie, also es betrifft die Übung 11. Man hatte alle möglichen Reduktionen, wie nicht x wird zu x. Und x oder y, was wird da, das ist irgendwie so De Morgan, x und nicht y und so weiter und so fort. Und was man als erstes machen sollte, ist, man sollte zeigen, dass das System terminiert. Und man hatte schon ein Polynom vorgegeben und musste jetzt nur noch die anderen Polynome finden. Ich kann mal die paar Polynome hinschreiben und so erklären, wie man ungefähr drauf kommt. Also, man hat vorgegeben, dass die Negation das soll x plus 1 sein und jetzt soll man sich für das, man muss sich jetzt als nächstes für das nicht einsuchen, also für das oder, also man hat zwei Regeln gegeben, das ist ein bisschen das Tückische daran, man hat zwei Regeln und braucht jetzt eines, das auf beides irgendwie passt. Man hat jetzt den Vorteil, dass man nicht irgendwie so eine Umklammeraktion hat und ich glaube, man muss einfach die Regeln hinschreiben, sonst sieht man es nicht. Nicht x oder y wird zu nicht x und nicht y und p nicht ist x plus 1. Und was man sich jetzt zum Beispiel irgendwie überlegen kann, man kann sich irgendwie die Summe anschauen, was man eigentlich schon weiß. Irgendwann später kommt diese Regel x und wo ist da? Hier ist die böse Regel. X und y und z.
Die Klammern sind auch andersrum.
Ups, Dankeschön. Und z. Und eigentlich liegt schon mehr oder weniger auf der Hand, was man hier machen muss. Das ist nämlich dieses Beispiel, das wir schon dreimal hatten. Also am Anfang sind die Klammern links und irgendwann sind sie später rechts. Das heißt, das linke muss irgendwie mehr wiegen als das rechte. Also kann man zum Beispiel, was irgendwie so ein Standardversuch ist, x, y ist 2x plus y plus 1 oder so. Eigentlich braucht man das plus 1 gar nicht. Wir können auch mal das plus 1 weglassen. Oder was hatten wir danach als Träger? Okay. Irgendwie sowas. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, hier diese Regel, die passt. Da ist die linke Seite größer als die rechte. Wenn wir uns diese Polynominterpretation anschauen, sind einfach die gleichen Zahlen wie bei jeder anderen Teilaufgabe auch. Und damit kann ich jetzt schon ungefähr rausfinden, wie viel diese rechten Seiten wiegen. Also die rechte Seite von dieser Regel wiegt wie viel? Sie ist, wenn ich das hier einsetze, ist es 2 mal x plus 1 plus y plus 1 und das Ganze wegen dem Ding hier plus 1. Und das ist dann, wenn ich es vereinfache, was ist das? Das ist 2x plus y plus 1, 2, 3, 4 Zahlen auf der linken Seite. Und ich weiß, dass das, was auf der rechten Seite steht, irgendwie größer sein muss. Also kann man irgendwie schon mal als Kandidat es, also dieser gewählte Fall ist irgendwie informal, das gibt das Polynom. Ich bin jetzt zu faul, das sauber hinzuschreiben. Es geht jetzt nur darum, die Polynome nochmal zu wiederholen. Ist zum Beispiel 2x plus y plus 5. Und was ist größer? Ne? Und jetzt muss man sich überlegen, passt es hier noch bei dieser Regel? Also diese linke Seite ist dann irgendwie 2x plus y plus 6. Also wir haben jetzt uns den Kandidaten ausgesucht. P oder xy ist 2x plus y plus 5. Und dann wegen dem Nicht, hier ist es noch 1 mehr, ist 6. Und hier das auf der rechten Seite, wie viel, welchen Wert wird dem zugeordnet? Naja, das gleiche wie oben hier, nur 1 weniger. Also 2x plus y plus 3. Also hier das passt, hier das passt. Und das passt, das ist hier Aufgabe davor. Und jetzt hat man eigentlich schon mal die, den schwierigen Teil der Polynome gefunden. Die nächste Regel ist die Implikation. X impliziert y. War das direkt zu... Nee, es wird auch zu, oder? Nicht x oder y. Ah, nee, schon besser. So ist es sinnvoller. Ja, wie viel wiegt das hier? Das hier entspricht dann dem Polynom 2x plus 1 plus, wir haben das oder ist 2x plus y plus 5 plus y plus 5, das sind 2 x plus y plus 2 sind 2. Lass mich kurz überlegen. 2, das sind 7. Also rate ich hier 2, also für P-Implikation von x, y, rate ich 2x plus y plus 8. Und die letzte, da haben eigentlich fast alle was richtig ist. Ich kann es auch noch schnell hinschreiben. Ich meine, für das, da muss ich jetzt nur noch überlegen, okay, es existiert ein x, sodass y, das reduziert. Es gilt nicht für alle x, dass nicht y gilt. Ja, das exists und das for all kommt in keinem anderen vor, also rät man einfach irgendwas. Also zum Beispiel das for all ist irgendwie, weiß nicht, sucht man sich irgendwas aus, x plus y. Diese Seite entspricht dann x plus y plus 2, also wählt man sich für das exist irgendwie x plus y plus 3 hin raus. Ja, und das war eigentlich schon die erste Aufgabe. Was häufig, oder nee, weiß eigentlich nicht. Eigentlich haben fast alle alles richtig gemacht. Ein paar Fehler gab es noch. Zum Beispiel haben Leute vergessen, dass die Polynome monoton sein müssen. Das bedeutet, jede dieser Variablen muss auf im Polynom mindestens einmal vorkommen. Denn sonst hat man ein Problem, dass der Term keinen kleineren Zahlenwert bekommt, wenn dieses, also wenn ich zum Beispiel wähle, p exists x, y ist 3x. Und wenn ich jetzt die Reduktion habe, x, Punkt, nicht y, wird so exists x, y, das ist ja, geht ja nach Regel 1, dann wird es y irgendwie kleiner, aber beides wiegt irgendwie 3x. Deshalb ist es eine sinnvolle Einschränkung zu fordern, dass jedes dieser Variablen im Term einmal vorkommt, sprich das Polynom ist monoton. Genau, das ist eigentlich so der Punkt. Zeigen, dass das System konfluent ist, das haben eigentlich alle richtig gemacht. Das Einzige, ab und zu wird halt irgendeines der kritischen Paare vergessen. Es wurde irgendwie jedes kritische Paar mindestens einmal vergessen. Der einzige dubiose Fall ist das kritische, wenn man sich diesen Term betrachtet, also das ist jetzt bei der B, bei der 2, wenn man sich diesen Term betrachtet, dann habe ich hier zwei unterschiedliche Arten, dies zu reduzieren. Ich kann zum einen sagen, ich das hier reduziert zu nicht x. Oder ich könnte sagen, das hier reduziert zu nicht x. Ich weiß nicht, ob es Klarheit schafft oder ob es nur mehr verwirrt. Ich probiere es einfach mal. Also, in dem Fall bleibt hier das Blaue stehen und in dem Fall bleibt das Violette stehen. Es ist nach der Definition erstmal ein kritisches Paar, und denn wir haben zwei unterschiedliche Regelanwendungen auf einem und dem gleichen Ausgangsterm. Es ist zwar die gleiche Regel, aber es sind unterschiedliche Kontexte. Und natürlich kann ich dieses Paar wieder zusammenführen, und zwar in null Schritten. Ne? Also lässt sich in null Schritten zusammenführen. Und deswegen ist es klar, dass kein Problem darstellen kann. Aber rein theoretisch wäre das ein kritisches Paar. Wir hatten es am Anfang auch nicht gesehen, und deswegen habe ich jetzt keinem einen Punkt abgezogen, der das jetzt nicht hatte. Aber es ist vielleicht ganz gut, das mal zu sehen. Genau. Hat jemand eine Frage? Habt ihr überhaupt keine Ahnung, wovon ich gerade rede? Würde jetzt jemand sagen, hä? Okay, wunderbar. Dann, dann zur Normalform. Und zwar ein bisschen, bisschen schwierig. Man muss sich halt anschauen, was alles passiert. Und zwar, was einem als erstes auffallen kann, was auch ganz wichtig ist aufzuschreiben, ist, dass jede dieser Regeln stellt eine korrekte logische Umformung dar. Und deshalb ist die Normalform äquivalent zum ursprünglichen Term. Also wenn wir beginnen die Reduktion bei einem Term, der eine wohlgeformte Formel repräsentiert, also irgendwie Term T wohlgeformte Formel, dann folgt die Normalform, ist natürlich auch wohlgeformte Formel. Außerdem ist die Normalform logisch äquivalent zu T. Und sie enthält natürlich nur noch Unverknüpfungen und Quantoren und Negationen. Also NF enthält nur noch Konjunktion, Allquantor, Negation. Und was haben wir noch? Und die Klammern sind ganz rechts. Und Klammern so weit rechts wie möglich. Möglich, ein bisschen geschmiert. Das war ein bisschen so ein Knackpunkt an der Aufgabe.
Eine erste Frage, aber ein bisschen komisch, also, weil ich jetzt eher frage, wie schaut die Normalform aus, also welche Struktur hat die? Und irgendwie repräsentieren?
Eine Wohlgeformte, was wird die Normalform des Terms repräsentieren? Na, die Normalform repräsentiert eine wohlgeformte Formel. Die Normalform, also die Formel, die die Normalform repräsentiert, ist äquivalent zur Formel, die der Term T repräsentiert.
Zu sagen, aus was sie besteht, das als repräsentiert zu bezeichnen, finde ich ein bisschen komisch. Wenn ich jetzt sage, sie besteht nur aus und für alle und nicht.
Ja.
Und das als Antwort auf die Frage, was repräsentiert ist.
Eine wohlgeformte, was?
Wahrscheinlich hat man auch, ich habe ja auch so einen halben Punkt bekommen, wo ich nicht hatte.
Ja, hier das Problem, also wir hatten irgendwie von der Punkteverteilung 5, 4, 1. Und deswegen habe ich so einen halben Punkt, wenn ein oder zwei Sachen davon da sind und wenn irgendwie fast alles da ist, also wenn jetzt jemand irgendwie das nicht hier vergessen hat, dann habe ich da trotzdem irgendwie einen Punkt gegeben, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Theoretisch heißt hier die Formel, der Term repräsentiert eine Formel und du kannst natürlich sagen, die Formel, die von der Normalform repräsentiert wird, enthält nur noch diese drei Konnektiven. Also, ja, Ja, es geht halt darum, so viel, so genau wie möglich die Normalform zu beschreiben. Und die Frage wollte euch ein bisschen dahin stecken, was da repräsentiert wird. Und ich denke, das Wichtigste ist eigentlich dieses hier. Denn hier, dieses System arbeitet nur syntaktisch, also es hat keine Ahnung, was da vor sich geht. Ist das so okay?
Ja, ja. Ja, okay. Ich denke, das ist auch keine endgültige Antwort. Ich finde es nur ein bisschen sprachlich komisch zu sagen, wenn man etwas repräsentiert, dass man dann mehr ins Detail geht. Eigentlich nicht repräsentieren, eher sowas ab Backups bei dir. Ja, das ist
ja.
Nicht so wichtig, denke ich.
Okay. Dann bei der Aufgabe, oh, Teilaufgabe 1 ist Routine, da gab es, glaube ich, bis zu 7 Punkte und auf die zweite bis zu 3 Punkte. Und die Antwort habe ich meines Wissens bei jedem in die Korrektur reingeschrieben, wer der es nicht hatte. Ich mache hier mal Platz. Und zwar die Antwort lautet, wenn im Ausgangsterm gerade viele Gs vorkommen, dann ist die Normalform G. Wenn ist die Normalform F. Und wenn ungerade viele Gs vorkommen, ist die Normalform G, wenn ungerade vorkommen G, ja. Denn es werden entweder wird kein G rausgestrichen oder es werden zwei Gs gleichzeitig aus dem Term gestrichen. Also sei T ein beliebiger Term. Wie sieht die Normalform aus? Und die Antwort ist, Normalform ist gleich F, genau dann, wenn gerade viele G und und Normalform ist gleich G, genau dann, wenn ungerade viele G. Wie bitte?
Normalform ist auch F, wenn gerade viele F.
Nein, denn in GFF sind gerade viele Fs, aber das wird zu, was mir gerade auffällt, da ist gar kein, steht gar nicht, wie viel, welche Aritäten die Symbole haben. Sind das jetzt ein? Sieht aus nach Funktionssymbole eigentlich, ne? Da muss ich eigentlich streng genommen irgendwie so von einem X oder sowas hinschreiben. Das hier wird zu gx und davon geht es nicht mehr weiter. Aber es sind trotzdem gerade viele Fs in dem Term. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich F, also das ist jetzt irgendwie Intuition, f von x ist gleich plus 1 mal x und g von x ist gleich minus 1 mal x. Und dann sagt die erste Regel, plus mal plus ist plus, minus mal minus ist plus, minus mal plus, plus mal minus ist minus, minus mal plus ist minus. Und das ist so die. Und dann ist es klar, dass wenn ungerade viele minus 1 hervorkommen, dann ist am Ende das nur noch der Faktor minus 1. Und wenn gerade viele minus vorkommen, dann ist die Antwort plus. Und man kann es natürlich auch straightforward mit Induktion beweisen. Führe ich jetzt hier nicht aus. Gibt es sonst noch Fragen zu dem Übungsblatt? Oder Kapitel 1 allgemein? Anscheinend nicht. Dann dürft ihr, während ich die Tafel wische, euch mit diesem Term hier beschäftigen. Und zwar sollt ihr einen Lambda-Ausdruck hinschreiben, dessen Typ P nach Q nach R nach Q nach A ist, also die D. Das ist ein abrupter Wechsel, aber so ist es. Wo ist meine Kreide hier? Also die 11.1.d. Finde Lambda-Term T mit hat den Typ. Das ist Q nach P und P nach P. Ich schreibe einen Lambda-Ausdruck hin. Wie viele Parameter bekommt der? Also mit anderen Worten, wie viele Lambda stehen am Anfang?
2.
Genau. Er bekommt ein, wir machen mal ein F und ein G. Intuitiv ist das hier unser F. Das hier unser G. Okay. Wir müssen jetzt irgendwas vom Typ R hinschreiben. Das heißt, der Term hier unterm Lambda, mit welchem, was muss ich hier hinschreiben? Und, also welches Zeichen muss jetzt folgen eigentlich? Genau, warum? Warum muss jetzt das E? Genau. Die einzige Möglichkeit, irgendwie an ein R zu kommen, ist, F passend zu befüttern, sodass das uns ein R ausgibt, das wir dann zurückgeben. Okay. Ja, dummerweise ist F eine Funktion. Das heißt, wir müssen jetzt hier was reinstecken vom Typ P nach Q. Und nur wenn wir dem F so irgendwas vom Typ P nach Q geben, schenkt es uns unser heiß ersehntes R. Was könnten wir vom Typ P nach Q reinschreiben? irgendwas muss nichts berechnen, nicht die. Stellt euch mal, also es ist jetzt, vielleicht bringt es einem was, und zwar eine Funktion, die ist ein Random-Generator. Es liefert ein Int zurück und bekommt als Parameter die aktuelle Zeit TTS und einen, ein, weiß nicht, long, short, unsigned, seed. Wie implementiert ihr den Random-Generator? Genau. Wir müssen bei diesen Dingen nichts berechnen. Wir müssen nur schauen, dass diese Ausdrücke, die wir hinschreiben, am Ende den richtigen Typ haben. Und die Aufgabe, die ich euch gestellt habe, war, gegeben etwas vom Typ Time T und vom Typ LS irgendwas gegeben und ihr wisst, dass 4 ein Integer ist, ihr gebt einfach 4 zurück und dann compilet das. Ja, das haben wir jetzt gelöst. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Also wir haben diesen Lambda-Ausdruck und müssen jetzt eine Funktion dem f übergeben vom Typ p nach q, damit f glücklich ist und uns das r gibt, das wir wollen. Ja?
Und einfach Lambda x
machen? Ja, fast. Q ist ja der Typ.
G.
Genau. Das ist ein Lambda-Ausdruck, der immer konstant g zurückgibt. Und deshalb ist das natürlich vom Typ p nach q. Und wir ignorieren dieses p, ist uns total egal. Also wir müssen da nicht irgendwie eine. Wir brauchen nicht direkt einen Umwandler. Wenn wir so einen Q schon haben, ist das super. Genau. Gibt es Fragen dazu? Es ist alles erlaubt an Fragen von hä bis hin zu was steht in der zweiten Zeile für das Zeichen. Das ist komisch. Okay, ich habe leider keine Beispiele jetzt sonst noch auf Lager. Vielleicht fällt uns spontan was ein. Wir können ja die C nochmal machen und schauen, wie man auf dieser Ebene drauf ankommt. Also es gibt auch tatsächlich einen Algorithmus, der sowas so einigermaßen, was heißt einigermaßen? Für Simply Typed Lambda Calculus gibt es einen Algorithmus, der das hier auffüllt. Machen wir nochmal die C. Wie war das P nach Q? Nach Q. Nach A. Das ist die D. P nach Q. P nach Q nach R nach P nach Q nach P nach A. habe ich es richtig abgeschrieben? Ja. Wir suchen wieder einen Term T, sodass T von diesem Typ ist. Ja, T muss erstmal ein Lambda-Ausdruck sein. Es bekommt als Abbildung so ein erstes F. So irgendwie. Das hier ist unser F. Dann bekommt es als Parameter irgendwie so ein G. Und wir bekommen ein X. Und wir sollen jetzt ein R zurückliefern. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, sowas zu tun. Und das ist, so ein F aufzurufen. Das F braucht zwei Parameter. Etwas vom Typ P und etwas vom Typ Q. Also wir brauchen als erstes irgendwas vom Typ P. Haben wir da was vom Typ P? Das X. Okay. Das X. Dann brauchen wir was vom Typ Q. Haben wir jetzt nichts. Aber wir können uns ein Q bauen, indem wir dieses G vom Typ P nach Q verwenden. Und ja, jetzt müssen wir schon wieder ein P finden, was wir in das G stecken können. Und das ist das X. Und jetzt sind wir fertig. Was vielleicht auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, nachdem wir das ja sowohl als Formeln lesen können, als auch als Typen von Programmen, wo man bei irgendwelchen Formeln immer hin und hin ja, durcheinander kommt, ist, wie denn dieser Pfeil geklammert wird und was das dann bedeutet. Und ist das dann das Gleiche? Also ist das das Gleiche wie A nach B nach C? Und bei logischen Formeln muss man jetzt erstmal denken, was das überhaupt bedeutet, das eine und das andere, aber bei Programmen ist es relativ klar. Das hier ist ein Programm, das eine Funktion von A nach B bekommt und ein C ausspuckt. Und das hier ist ein Programm, das bekommt zwei Parameter, ein A und ein B, und es gibt ein C zurück. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt mir zum Beispiel vorstelle, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich zum Beispiel alle drei gleich mache, also wenn ich mir den Typ anschaue, A nach A nach A, kann man sich überlegen, ist der Typ, finde ich dazu einen Lambda-Ausdruck? Und wir können uns überlegen, finden wir zu diesem einen Lambda-Ausdruck? Fällt jemandem dazu ein Lambda-Ausdruck ein?
Es gibt keinen Wortvorlesung.
Also nicht bewohnt. Wohnt. Siehe Vorlesung. Was wäre denn, wenn der bewohnt wäre? Also wenn ich annehmen könnte, T wäre von diesem Typ. Dann, ja?
Die Identität zum Beispiel an den Typ.
Ja, aber das hat sie doch. Also die Identität lambda x.x ist vom Typ A nach A. Na, ich kann ja jetzt, das ist hier jetzt ein allgemeiner Typ. Also, ich kann für A irgendwas einsetzen, zum Beispiel Integer. Und dann stünde dann da Integer nach Integer nach Integer.
Daraus dann feststellen, in welchem Zahlenformat die Selbstabbildung gerade selbst abbildet.
Ja, den Typ bekomme ich ja gegeben, wenn ich so einen Lambda-Ausdruck habe. Und wenn da irgendwie sowas Allgemeines drinsteht, dann kann ich da sagen, ich setze dafür int ein. Also, das Problem ist, wenn diese... Wie meinst du das? Also, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist, dass dieses Ding hier, für jedes A kann ich einen Term von diesem Typ angeben, nämlich die Identität. Und dann kann ich das auf das T anwenden, ne? Und dann erhalte ich ein Element daraus. Und das ist das Problem. Also, wenn dieser Typ bewohnt wäre, dann wäre jeder Typ bewohnt. Also jede Formel wäre wahr. Denn ich könnte immer die Identität darauf anwenden und würde A bekommen. Also den T x.x hätte dann den Typ A. Und das ist das Problem. Also dann könnte ich hier zum Beispiel für A könnte ich reinschreiben, P gleich NP oder für A könnte ich reinschreiben, P ungleich NP. Alle Formeln wären wahr, wenn ich so ein T hätte. Okay. Ja, denkt mal drüber nach. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend in der Schnelle der Zeit. Machen wir lieber mal den hier. Den Strich. Ist dieser Typ bewohnt? Ja.
Ja, ich kann ja einfach einen Lambda-Ausdruck zurückgeben.
Ja, wie sieht der Term T' aus? Also,
Lambda S oder was auch immer.
S, ja. Na, vielleicht x. Genau, zum Beispiel. Gibt es noch einen weiteren Lambda-Term, der bewohnt ist? Also die Antwort wäre ja. Es gibt noch t2' ist Lambda s. Lambda x.s. Das sind unterschiedliche Lambda-Terme und die sind auch die sind nicht Beta-äquivalent. Also die machen was Unterschiedliches. Die bekommen beide zwei Parameter. Der eine gibt den ersten zurück, der andere gibt den zweiten zurück. Also es macht extrem was aus, wie man klammert. Das ist so die Botschaft. Okay. Dann würde ich sagen, gibt es dazu noch Fragen? Dann ist die, würde ich zum dritten Kapitel kommen und irgendwie so ein bisschen mal Vorlesungsstoff machen. Hat jemand eine konkrete Frage zur Vorlesung? Hat jemand eine nicht konkrete Frage zur Vorlesung? Wer hat alles aus der letzten Vorlesung verstanden? Und wer würde unter keinen Umständen jemals einen Arm heben? Okay, ich verstehe. Okay. Also es war halt gestern jede Menge Notation. Die wichtigste ist einfach, also zum Beispiel A Kreuz. Wir machen erstmal so ein bisschen eine einfache Notation. A Kreuz B ist das Produkt aus A und B, also Paare aus Elementen von A und B, also irgendwie eine Struct. A plus B ist disjunkte Vereinigung. Vielleicht. Also das Produkt ist irgendwie ist ein A, B mit A aus A, B aus B. Die disjunkte Vereinigung, wenn ich irgend so ein Element aus dieser disjunkten Vereinigung habe, dann kann ich das fragen, erstens, kommst du aus der linken oder aus der rechten Seite? Und ich kann es fragen, welches A bist du, beziehungsweise welches B bist du? Also, wie definiert man das am Beispiel? Sind eins A mit A aus A vereinigt mit den zwei B Wer hat ein Problem mit dieser Notation? Okay, welches an der verstehst du nicht? Das ist einfach ein Tupel. Dass wenn ich irgendwie n plus z mache, dann ist da die 5, ist da zweimal drin. Zum einen ist da drin die 1, 5. Da kommt die 5 aus den natürlichen Zahlen. Und außerdem ist in dieser Menge auch die 2, 5. Da kommt die 5 aus den ganzen Zahlen. Und daher kommt auch die Notation. Das ist nämlich diese Betragsstriche als Größe der Menge ist bekannt. Ist bekannt. Die Kardinalität dieser Menge, wenn es endlich ist, dann ist es nämlich genau A plus B. Während A vereinigt B, ist höchstens A plus B. Und denn der Extremfall ist zum Beispiel, wenn ich die Menge 0, 1 vereinige mit der Menge 0, 1, dann ist es die Menge 0, 1. Also für endliche AB. Und hier sind 2 plus 2 Elemente, aber hier sind nur 2. Und das ist weniger. Während, wenn ich 0, 1 vereinigt 0, disjunkt vereinigt 0, 1 betrachte, dann ist das vielleicht, machen wir es mal so. Dann ist das eine rote. Kann jeder die Farben unterscheiden gerade? Wer kann die Farben unterscheiden? Okay, wunderbar. Die grüne 0, die rote 0, die rote 1 und die grüne 1. Na? Ich habe hier die Menge 0,1, vereinige ich disjunkt mit der Menge 0,1. Und damit diese Gleichung wieder stimmt, naja, habe ich einfach zweimal die 0 und zweimal die 1. Aber das Problem ist, dass ich in der Mathematik eben Sachen nicht einfach anmalen kann. Naja, ich kann sie schon anmalen und das mache ich, indem ich sie in einen Tupel stecke und die erste Komponente mir die Farbe sagt. Soweit klar? Okay. Weitere Probleme mit dieser Notation.
Andere Frage zur Vorlesung.
Ja.
Er hat irgendwie über Void gerantet in C.
Ja.
Keine Ahnung, was wollte er da? Das ist Quatsch, was er gesagt hat. Oder?
Hat eigentlich gepasst. Und zwar, wenn du eine Funktion hast, die Void zurückgibt, f. Die gibt irgendwas vom Typ Void zurück. Wenn jetzt allerdings Void keine Elemente hat, wie will dann bitteschön die Funktion f jemals etwas vom Typ Void zurückgeben? Beziehungsweise andersrum, wenn eine Funktion mir ein int zurückgibt, aber als Parameter ein Void bekommt, und Void keine Elemente hat, wie soll ich das Ding jemals aufrufen? Und natürlich ist das hier zu betrachten als, ja, es liefert mir keine Information. Denn wenn mir etwas ein int zurückliefert, dann interessiere ich mich in C nicht nur darüber, ob es jetzt ein int zurückgeliefert hat oder nicht, denn ich weiß, dass das ein int zurückliefert, das ist die Funktion. Aber mich interessiert vor allem, welche der 2 hoch 32 ints es gibt, welches dieser ints er mir zurückliefert. Und das gibt mir Information. Während, wenn Void genau ein Element enthält, dann habe ich quasi nur ein Element, das er mir zurückliefern kann. Und dadurch, dass es immer dasselbe Element ist, bekomme ich dadurch keine Information. Ja.
Nur das, was, also zumindest beim Rückgabewert, ignoriert man ja einfach das, was im Register steht. Und wenn man als Parameter Void sagt, dann
pusht man nichts auf den Stack.
Genau, dann hat man nicht einen Parameter, sondern null.
Okay, gut. Wenn was im Register steht, dann muss also, es ging erstmal um die C-Spezifikation. Und da steht drin, es enthält keine Elemente. Und wie soll dann bitte schön was im Register stehen, wenn es keine Elemente hat? Dann ist der Wert, der im Register ist, ist immer out of range. Weil Void ja keine Elemente hat.
Und, ja, wenn da wirklich drin steht, dass es kein Element hat, ist es
okay. Und Sachen, die in C Void heißen, heißen in anderen Sprachen Unit oder in Haskell Klammer auf Klammer zugeschrieben. Und das enthält genau ein Element. Und wenn es genau ein Element hat, dann hat es auch genau die Eigenschaften von Void. Mal schauen, wie wir das zum Beispiel hinkonstruieren. Das Problem ist halt auch, dass man irgendwie keine Arrays von Voids machen kann in C, oder? Ich habe keine Ahnung, aber das.
Das macht keinen Sinn, weil dafür kein Speicher angelegt werden könnte.
Ja, weil es keine Elemente hat. Aber
es ist kein Typ. Es gibt nur Void Expressions. Das ist egal.
Okay, wäre es ein Typ, dann. Also, man kann natürlich, wenn man sagt, man hat hier 1000 Sonderfälle und Void ist der Sonderfall, da so und so und so und so. Und ich muss natürlich 4 Sonderfälle unterscheiden. Hier vorne Void, aber da hinten nicht. Und da hinten Void, aber da vorne nicht. Bei beiden Stellen kein Void und bei beiden Stellen Void. Die kann ich in meiner Spezifikation abstecken. Oder ich kann sagen, Liste von Parametern, ein Rückgabewert und Void enthält exakt ein Element. Und dann bekomme ich nämlich genau das Verhalten, das mir jedes C-Programm gibt, nachdem ich es kompiliere. Und es gibt mir keine Zusatzinformation, auch in dem Sinn, zum Beispiel, wenn ich eine Funktion f aufrufe, die mir ein Void gibt, und eine Funktion g, die mir ein int gibt, dann habe ich irgendwie zwei Sachen, die mir irgendwie zurückgegeben wurden und mit denen kann ich beide irgendwie rechnen. Wahrscheinlich werde ich von allen gerade getötet, weil ich sage, es gibt mir ein Void zurück. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass zum Beispiel 1, wenn jetzt Void ein Element hat und int hat 2 hoch 32, also irgendwie 2 hoch 32, dann, das betrachten wir mal als die Menge, die 2 hoch 32 Elemente hat. Dann ist das ungefähr genau 2 hoch 32. Und das ist auch sowas wie, es gibt mir keine Information dazu. Während wenn ich zwei Funktionen aufrufe, das erste gibt mir ein int und das zweite gibt mir auch ein int, dann habe ich ein int und 2 hoch 32 hier, dann habe ich irgendwie mehr Informationen, habe ich 2 hoch 64. Das ist so die, es enthält keine Information. Also ich glaube, Lutz Schröder wäre schon damit glücklich, wenn in der Referenz steht, nicht Void hat keine Elemente, sondern Void enthält keine Information. Und dann würde es nämlich auch in dieses Setting reinpassen. Und in dem funktionalen, in etlichen funktionalen Sprachen gibt es auch Typen, die keine Elemente haben. Meist bezeichnet man so etwas als Bottom, was so etwas entspricht wie falsch in Logik. Und wenn ich dann eine Funktion habe von irgendwie A nach Bottom, dann lese ich das als A gilt nicht. Denn warum gilt A nicht? Naja, würde es gelten, könnte ich das in ein Bottom-Element umwandeln, aber Bottom enthält ja gar keine Elemente, also kann A nicht gelten. Das ist so, also es macht Sinn, einen Datentyp so zu definieren, er hat keine Elemente, um eben sowas wie Negation oder um über falsche Sachen zu reden, also um darüber zu reden, irgendetwas ist falsch. Aber in diesem Sinne heißt es eigentlich, es hat keine Information. Und ich kann es modellieren als, es hat ein Element. Weitere Fragen? Was auch nicht in der Vorlesung gesagt wurde, wenn ich irgendwie dastehen habe, was ist das? 1 plus m mal m, dann gilt auch hier Punkt vor Strich. Also das hier ist Multiplikation, das ist Punkt und Strichrechnung ist, ist die disjunkte Vereinigung. Also ist das so zu lesen. Ja. Und das Schöne an diesen Definitionen ist, dass sie auch diese Kardinalitäten beibehalten im Endlichen. Wenn wir über endliche Sachen reden, dann gilt eben das hier für endliche. Und es gilt auch A Kreuz B ist A mal B. Wenn es endlich ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Genau. Sonst noch Fragen zur Vorlesung? Zusatzinformation, diese Notation hier ist gar nicht so informell, wie sie scheint. Also man kann es exakt formal definieren, dass genau das gilt. Und wir reden hier über Mengen. Und das ist dann auch als isomorph zu lesen. Aber wer sich dafür interessiert, kann irgendwie mal eine Vertiefungsvorlesung am 8. Lehrstuhl hören. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter zu Algebren. Was ist so eine Algebra? Also betrachten wir eine Signatur, also zum Beispiel, wollen wir vielleicht mal was anderes nehmen als natürliche Zahlen und Bäume. Also zum Beispiel natürliche Zahlen waren, für natürliche Zahlen sagt man, wir haben data not where zum Beispiel die 0 gibt so ein void nach not und die Nachfolgefunktion ordnet jedem NAT ein weiteres NAT zu. Und wie sehen jetzt die Algebren aus? Die Algebren sind irgendwelche Modelle, die eben die Bedeutung der Null, also jedes Modell besteht natürlich aus irgendeiner Trägermenge, m. Und die 0 ordnet jedem m hoch 0 ein m zu, was effektiv das gleiche ist wie m. Also so geklammert. Und der Nachfolgefunktion die wird auch interpretiert als einstellige Funktion. Und wir beachten mal dieses O, dieser Kreis hat hier keinen Kringel. Kann mir jemand ein Modell davon nennen, das man in der Unterstufe am Gymnasium mal behandelt hat? Jetzt nicht als das ist eine Algebra, sondern als die Trägermenge. Es ist so offensichtlich, wie es ist. Also ich möchte auf die natürlichen Zahlen hinaus. Die natürlichen Zahlen sind ein Modell davon. Das bezeichnen wir mal irgendwie als n. Das hier ist die Trägermenge. Ja, was passiert hier? Der Konstruktor, den definieren wir als die Null. Hier mache ich jetzt mal so einen Kringel darüber. Das ist jetzt dieses mit dem Kringel ist die Null in den natürlichen Zahlen und das hier ist das O, das ist der Konstruktorname. Und wie muss ich jetzt hier weiterschreiben? Das SUG ist eine gibt was aus der Trägermenge, bekommt was aus einer Trägermenge und gibt das aus einer Trägermenge zurück. Das heißt, das bekommt als Parameter irgendwie ein n. Und was muss ich rechts davon hinschreiben? Ja? Genau. Plus 1 und dieses Element n ist nur irgendwie Annotation, dass ich ein bisschen sage, in welchen Mengen und Sachen ich mich gerade befinde. Das ist sicherlich ein Modell. Diese Algebra ist auch initial. Gibt es noch eine andere Algebra? Also wir machen mal noch eine langweilige. Wie nennen wir die? Irgendwie so eine Fraktur F. Da sage ich auch, n ist Träger, ist der Träger. F von 0 ist 5 und F von SUG von n definiere ich als 5. Es ist eine Algebra. Genau, ja, warum nicht? Also wir haben ja keine Axiome, ne? Es ist einfach nur irgendein Modell, es ist ziemlich langweilig, da passiert nichts. Aber das ist irgendwie das, was wir uns vorstellen unter einer Algebra für NAT und das ist irgendwie nicht das, was wir uns darunter vorstellen. Aber es ist beides, sind das NAT-Algebren. Diese hier ist sogar initial. Weil sie keine Information wegschmeißt. Und intuitiv gesprochen, diese Struktur hier am besten widerspiegelt. Also wir haben irgendwie so ein Element und dann haben wir zu jedem Element ein weiteres. Und das Ding ist initial. Und was heißt das? Das ist initial und deswegen gibt es jetzt einen eindeutigen Algebra-Homomorphismus in die andere hinein. Also, das ist initial. Also gibt es hier einen eindeutigen Algebra-Homomorphismus darüber. Wie sieht er aus? Der sieht relativ unspannend aus. Der bedeutet nämlich, ich ordne jedem n von hier konstant die 5 zu. Das ist irgendwie so das Schlimmste, was passieren kann. Genau. Das ist zum Beispiel eine Algebra. Wir hatten auch noch eine weitere, nämlich das z modulo 4z. Ist auch eine. Das sind dann halt 4 Elemente. Also gibt es von der initialen Algebra auch nach z modulo 4z. Also ist es irgendwie 0, 1, 2, 3. Und dann gibt es auch hier rüber genau ein. Ja, das ist so. Fragen dazu? Ja.
Noch eine Frage zu diesen initialen. Wo genau schmeiße ich keine Information weg? Schmeiße ich keine Information in der Trägermenge weg oder in den Parametern?
Was sind für dich die Parameter hier?
Ja. Weil die Trägermenge ist doch da drüben, ist doch nur 4 Elemente, oder ist die Trägermenge trotzdem n?
Hier ist die Trägermenge, hat nur 4 Elemente.
Okay,
also nämlich diese 4.
Ich weiß keine Information von den Parametern.
Genau, also hier, also es ist so, weder in der Trägermenge noch in den Parametern schmeißt du Informationen weg.
Okay. Das heißt, wenn ich mal
ja.
Dann wäre Z modulo 4Z auch irgendwie eine initiale.
Aber du wirst es nicht schaffen, in diesem, mit den syntaktischen Mitteln, die wir haben, wirst du es nicht schaffen, das Ding auf 4 Elemente zu beschränken. Okay. Doch, hast du. Ich zeige kurz, wie man irgendwie maximal 4 Elemente bekommt. Data, die nennen wir 4, where, 0, naja, machen wir irgendwie v wie 4. 1, 2, 3. Und damit es nicht so, nennen wir es irgendwie Element 0, Element 1, Element 2, Element 3. Das kannst du machen. Der Grund, weshalb man keine, wie macht man das? Also das erste ist schon mal, was vielleicht ein guter Anhaltspunkt ist, wann es initial ist, wenn alle zusammen injektiv sind. Also wenn, wenn ich nicht irgendwie hier den Successor mache und dann irgendwie mal bei der 0 rauskomme, oder wenn ich 2 Nuts habe und die den gleichen Successor haben, dann stimmt auch irgendwas nicht. Aber wenn das möglichst, wenn ich dann möglichst wenig Sachen zusammenschmeiße, das meinte Schröder mit möglichst wenig Gleichungen. Wenn ich da möglichst wenig zusammenschmeiße, dann ist es meist initial. Aber ich gehe davon aus, dass das auch noch... wir haben eigentlich schon, wie wir eine initiale Algebra konstruieren. Das ist nämlich genau die Menge aller Terme über dieser Signatur.
Die Frage ist halt, wenn ich da unten jetzt dieses n plus 1 einfach n plus 2 schreiben würde.
Dann... lass mich überlegen, ob es noch... Ja, das wäre irgendwie so eine Struktur. Also wir haben die ist nicht mehr initial, dadurch, dass ich irgendwie noch eine weitere Null habe. Das ist so, das hier Ding ist eigentlich ziemlich genau n plus n, also n vereinigt mit sich selber. Okay, du möchtest jetzt einen Beweis, warum das Ding nicht initial ist. Quasi.
Wenn du das sagst und sagst, dass das zwei Nullen gibt, dann kann ich das schon anwenden.
Ja, das ist natürlich sehr vage. Lass mal überlegen. Das heißt, wir müssen jetzt eine andere Algebra finden, sodass es kein Homomorphismus gibt. Wieso geht das nicht? Lass mich mal kurz überlegen, ich beantworte währenddessen die andere Frage. Ah, warum das Ding nicht initial ist, ist die Frage. Okay. Lass mich kurz überlegen. Okay, ich hab's. Und zwar, wenn wir uns das wenn wir dieses Ding, ich mal es mal nochmal ab, oder kriege ich das, das ist ein bisschen, wir malen es mal nochmal ab, wir haben es im Kopf. Wenn ich zum einen das hier habe, und mir jetzt dieses Ding hier betrachte, sind das beides Algebren. Also muss es genau einen Algebra-Homomorphismus von hier nach hier geben. Aber es gibt mehr als einen. Und deswegen ist es nicht initial. Das heißt, die Lösung ist, wir suchen uns jetzt zwei. Zum Beispiel können wir Folgendes machen. Wir können die beiden auf das hier abbilden. Und die beiden beide auf das hier und die beiden auf das hier. Das ist ein Algebra-Homomorphismus. Mal überlegen, warum. Wenn hier die 0 ist die gleiche 0, die 0 hier wird auf die 0 hier abgebildet, das stimmt, das ist dieser eine grüne Pfeil. Und wenn ich jetzt irgendeinen Pfeil hier oben betrachte, also die Spies, das sind immer die Successor, ne? Muss ich jetzt beweisen, dass es für alle Elemente egal ist, ob ich den ob ich erst zum Successor gehe und dann runter oder ob ich erst runter gehe und dann den Successor. Und das ist offensichtlich gleich, weil ich immer dieses gleiche Trapez habe. Also es ist egal, wenn ich bei dem Punkt bin, kann ich erst runtergehen, dann rüber oder ich kann erst rübergehen und dann runter. Und das gilt natürlich auch für den hier. Erst runter, rüber, rüber, runter. Okay, das ist der eine. Und jetzt muss ich noch ein dieser ist übrigens, dieses f von x macht x durch 2 nach unten abgerundet. Und jetzt muss ich noch einen anderen angeben. Ich meine, wir interessieren uns ja nicht mehr für die Zahlen, die da stehen, sondern wir interessieren uns nur noch dafür, was war die 0? Die 0 war dieses Ding hier. Und was ist Successor von was? Also ist das hier offensichtlich das Gleiche wie das hier. Ich meine, es ist exakt die gleiche Struktur. Ich habe dieses Ding, das überhaupt nicht da oben hängt, so eins weitergeschoben. Und jetzt definiere ich wieder ein Algebra. Homomorphismus. Ich schicke dieses hier runter. Diese zwei auf den hier. Diese zwei auf den hier. Und das ist ein anderer, ich meine, mit diesem Element, das kommt ja einmal auf den hier und einmal kommt es auf den hier. Das sind zwei unterschiedliche Homomorphismen. Und jetzt habe ich, was habe ich? Ich habe diesen Kandidaten für eine initiale Algebra gehabt. Ich habe eine andere Algebra mir betrachtet und gezeigt, dass es zwei unterschiedliche Homomorphismen gibt. Also gibt es offensichtlich nicht genau einen Homomorphismus. Und deshalb kann dieser Kandidat nicht initial sein. Und genau. Ungefähr klar, oder ist es erstmal... Also es ist auch ganz wichtig, dass es nicht einfach, also initiale Eigenschaft heißt nicht nur, dass es einen Morphismus zu jedem anderen gibt, sondern dass es genau einen gibt. Und das ist hier der Knackpunkt. Es darf nicht mehrere geben. Ja. Okay. Ja.
Wenn die Trägermenge dann nicht n wäre, sondern z, dann würde das Ganze doch funktionieren, oder?
Wie meinst du das, wenn die Trägermenge...
Bei dem unteren Beispiel?
Ja.
Wenn da jetzt die Trägermenge nicht n wäre, sondern z.
Meinst du, bei dem hier, wenn du... Wenn du irgendwie sowas hast... Also das erste ist schon mal, meinst du sowas? Oder nee, du meinst das hier. Und in beide Richtungen unendlich.
Genau.
Das wäre allerdings eine, das ist auch eine NAT-Algebra. Du musst jetzt irgendwie willkürlich eine Null wählen, ist auch egal, wo du die wählst. Ne? Das ist alles isomorph. Und jetzt ist die Frage, du fragst quasi, ob das initial ist oder was genau.
Ob man das mit der Schrittweite von 2, also ob das mit der Schrittweite von 2 genau initial ist, dann wieder.
Das nützt.
Wenn man die 0 wählen muss, dann ja.
Das nützt dir nichts, denn um herauszufinden, ob, und zwar. Das ist nicht initial in Bezug auf andere Objekte, sondern es ist initial in Bezug auf diese Algebra. Das heißt, für alle, also eine Algebra I heißt initial, genau dann, wenn für alle anderen Algebren A oder für alle anderen Algebren M genau ein Algebra-Homomorphismus existiert. Ne? Das heißt, die Frage ist nicht, ist das jetzt initial in Bezug auf das, sondern ist es initial für diese Algebra? Und dadurch, dass ich schon ein Gegenbeispiel habe, ist der Alquantor schon widerlegt. Die Frage ist jetzt, ob das trotzdem nur ein da gibt es auch wieder mehrere Homomorphismen. Also gibt's von hier nach hier gibt es auch wieder ganz viele. Denn ich hätte ja auch hier ganz viele Pfeile hätte stehen können. Und dann geht genau das gleiche Argument durch. Ja, Ich denke, das ist auch schon auf relativ hohem Niveau. Also, ich denke, das ist jetzt schon relativ saftig für die erste Übung. Aber okay. Also, fühlt euch nicht verloren, wenn ihr jetzt das jetzt nicht genau den Zusammenhang gerafft habt. Das ist auch vor allem was, was man nicht irgendwie einfach versteht, sondern man liest irgendwie fünfmal und hat es immer noch nicht verstanden. Beim sechsten Mal lesen ist es dann passiert. Also, so geht es mir zumindest. Gut, wir können mal noch zum Abschluss ein paar schönere, angewandtere Aufgaben machen. Und zwar das dritte Übungsblatt wird demnächst rauskommen. Demnächst, also in den nächsten Tagen halt. Und die Aufgaben, die dann drauf sind, da betrachtet man sich zum Beispiel den Datentyp der Listen von natürlichen Zahlen. Und das Interessante darauf ist jetzt, wie man damit Funktionen definiert. Also, wir betrachten uns folgenden Datentyp. NatList. Da sieht man jetzt auch mal ein bisschen eine allgemeinere Algebra. Also eine leere Liste von Nats ist einfach irgendwie eine NatList. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann ein Element in eine Liste einfügen und damit dann, ja, was heißt das? Ich bekomme ein Element, also NAT. Außerdem bekomme ich eine NAT-List und es baut mir dann eine neue NAT-List zusammen. Ich habe jetzt auch irgendwie nochmal. Und das gibt einem schon mal eine Intuition, was das. Also Listen von natürlichen Zahlen sind die initiale Algebra von dieser Signatur. Und wir können uns jetzt mal ein paar Terme rauspicken und können uns fragen, was dadurch repräsentiert wird. Was wird durch N-Nil bezeichnet? Reinrufen erlaubt, sonst kommen wir nicht durch. Genau. Also das ist einfach nur so eine leere Liste. N-Cons 5 Nil, was ist das? Genau. Das dritte. Genau. 5. Und so, und das ist die Liste 1, 2, 3, 4, die nächste. Also. Und der Grund, weshalb man das überhaupt macht, ist, weil man damit relativ schön Funktionen definieren kann. Zum Beispiel eine Funktion, die wir so, die sowas macht. Was macht die? Die bekommt irgendwie so eine Liste von natürlichen Zahlen und summiert die alle auf. Also das ist zum Beispiel so, zum Beispiel Sum 1, 2, 3, 4, was würdet ihr erwarten, was rauskommt? Genau. War das genau das Beispiel? Na, die Zahlen sind zu groß. Welchen Typ hat Sum? Was würdet ihr vermuten? Es ist so einfach, wie es aussieht. Genau. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, können wir das irgendwie noch allgemeiner machen? Also, wir wollen nicht einen neuen Datentyp für jeden Datentyp definieren, den wir mal in eine Liste stopfen wollen. Und wie wir das allgemeiner machen, machen wir dann beim nächsten Mal und noch ein paar weitere Funktionen beim nächsten Mal dann. Es sei denn natürlich, es gibt jetzt noch Fragen, dann können wir noch überziehen. Wenn nein, dann bis nächste Woche.